Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
Folge 166. Heute geht es um den Transfer von der Range auf den Golfplatz. Moin Markus.
Moin Chris. Geht's gut?
Ja. Schön. Was sind damit gemeint, so mit dem Transfer? Also so ein Shuttle Express, oder?
Ja, ich wusste, dass diese Frage kommt, als ich den Titel der Folge ja in unsere kleine Mindmap geschrieben habe. Transfer ist jetzt nicht, dass ich jetzt das Taxi anrufe oder den Shuttlebus nehme, um zum Golfplatz zu kommen. Also von der Range zum Golfplatz könnte es ja manchmal ein bisschen weiter sein oder der Transfer mit dem eigenen E-Card. Nein, es ist der Transfer von der Range zum Platz gemeint, wie ich mein Spiel oder wie ich meine Idee von der Driving Range auf den Platz bringen kann. Ob ich da das Gleiche machen sollte, ob der Fokus vielleicht woanders liegt, ob ich vielleicht anders vorgehen sollte auf dem Platz als auf der Driving Range, ob ich vielleicht auch mal anders trainieren sollte, um einen besseren Transfer zum Platz zu bekommen. Das ist mit dieser Folge oder ja in dieser Folge das Thema.
Also wie ich meine Trainingsergebnisse auf den Platz transportieren oder rüberbringen kann. Ne? Weil viele sagen ja, oh, auf der Range hat es noch geklappt und jetzt ist auf einmal alles weg. Oder ja, ich arbeite gerade an der Schwungumstellung. Da gibt es ja alle möglichen Ausreden, warum es gerade auf dem Platz nicht läuft. Wie kommt denn das zustande? Ist das wirklich so, dass es irgendwie auf dem Platz schwieriger ist? Oder wie kommen denn diese Unterschiede zustande?
Ich glaube, man muss sich immer erstmal am Anfang bewusst sein oder es muss einem bewusst werden, dass man auf dem Platz ganz anders vorgeht als auf der Driving Range. Und dass man auch in ganz andere Situationen kommt und dass der Golfplatz grundsätzlich eine andere Situation ist. Denn auf der Driving Range, nur mal so ein Beispiel, habe ich meinetwegen in so einem Ballkorb 30 Bälle drin. Die kann ich ganz entspannt schlagen, weil ich keinen Druck von hinten habe, weil ich keinen Druck von meinen Mitspielern habe, weil ich kein Ergebnis erzielen muss auf der Driving Range, sondern einfach nur meine Bälle schlage. Und dann geht es auf den Platz, auf den ersten Abschlag und dann weiß ich sofort, okay, der Druck ist da, ich habe nur einen einzigen Ball, meine Mitspieler sind dabei, das Fairway ist eng, ich muss einen langen Schlag machen und all solche Faktoren spielen dann natürlich rein, sodass es eventuell schon am ersten Loch um mich geschehen sein kann, dass da im Grunde schon meine Runde ja blöd beginnt und ich dementsprechend diesen Transfer von dem Positiven, was auf der Range war, diesem Entspannten, diesen Nicht-Nachdenken, nenne ich es mal, zum Platz, dass ich das nicht hinkriege. Und da wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen, was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt, um auf dem Platz besser zu performen oder ähnlich gut zu performen wie auf der Driving.
Bevor wir das tun, es kann natürlich auch daran liegen, dass ich meine Leistung auf der Range völlig falsch einschätze oder bewerte, ne? Weil ich vielleicht die schlechten Schläge gar nicht so beachte, weil die vielleicht auch nicht so eine Konsequenz haben, weil so ein schlechter Schlag auf dem Platz, der lässt sich halt nicht dadurch eliminieren, dass ich einfach schnell einen neuen Ball hinlege. Also ja, klar, könnte ich jetzt natürlich auch machen, aber wäre jetzt nicht unbedingt regelkonform. Also das kann halt auch daran liegen, ne, dass diesen schlechten Schlägen auf der Range viel zu wenig Beachtung geschenkt wird und dann bleiben halt nur die guten Schläge in Erinnerung und dann denkt man, naja, ich kann's ja, ne, das läuft doch ganz gut.
Ja, aber drehen wir das mal eben um. Das hatte ich heute auch gerade wieder im Unterricht. Worüber reden denn die meisten Leute nach der Runde, wenn sie auf der Terrasse sitzen? Über die positiven?
Über meinen wunderschönen Chip, den ich an die Fahne gespielt habe.
Ja. Genau.
Habe ich mir angewöhnt. Das ist ja
sehr gut.
Habe ich mir abgeguckt vom Claudio Consul, der ja was Vize-Europameister und deutscher Meister, italienischer Meister und so weiter, ne, als Amateurgolfer. Ja, ja. Und der hat mir halt gesagt, das ist der größte Fehler, den man machen kann, dass man nach der Runde nur von den schlechten Schlägen erzählt. Ja, das ist furchtbar. Das ist der größte Fehler, den man machen kann.
Ja, aber die meisten Leute tun's.
Ja.
Und das sehe ich auch immer wieder im Unterricht. Das war, ich glaube, letzte Woche auch bei einem Herrn. Wir haben echt, also dreiviertel Stunde ist bei mir immer eine Einheit und wir haben viele, viele gute Dinge bearbeitet. Wir haben den Schwung ja nicht umgedreht, aber so hinbekommen, dass die Bälle gerade fliegen, dass sie gut sind, dass sie einen guten Bogen haben und so weiter, so wie er sich das vorstellt. Und er schlägt in dieser Stunde, schlägt er 30, 40 gute Bälle und dann kommt auf einmal ein schlechter und dann fragt er, warum? Ich so, wie, warum? Ja, warum war jetzt der Ball schlecht? Ich so, wenn ich dir das jetzt sage, dann gebe ich dir zwar ein Feedback darüber, aber ich weiß genau, ich kenne ihn schon seit einigen Jahren, dass du dir viel zu viele Gedanken über diesen einen schlechten Schlag machst. Ja, aber ich muss doch wissen, woran es liegt. Ich so, nein, musst du nicht, weil genau dann passiert das, was ich gerade gesagt habe. Du überlegst dann nämlich auch auf dem Platz, wenn dieser schlechte Schlag passiert, woran hat es jetzt gelegen, und du verlierst komplett den Fokus, der vorher im Positiven war. Und deswegen heißt ist mein Leitspruch eigentlich immer weitermachen und immer an diesem Thema weiterarbeiten und das durchziehen, weil schlechte Schläge passieren, schlechte Schläge kommen vor. Und wenn wir uns wegen einem schlechten Schlag Gedanken machen, ja, gerade auf der Driving Range ist ja eigentlich egal, aber auf der Runde, dann kann es dazu führen, dass wir die nächsten 2, 3, 4 Löcher ja nicht gut spielen, weil wir uns zu viele Gedanken über diesen einen negativen schlechten Schlag machen.
Man könnte es ja auch andersrum drehen. Also ich glaube, ich würde ja sagen, das ist ja gar nicht so schlecht, wenn man sich halt Gedanken macht, oh, woran könnte das gelegen haben? Weil wenn man eine Antwort für sich findet, dann gibt das ja auch Sicherheit.
Ja, aber weißt du denn ganz genau, woran es jetzt gelegen hat, dass dein Ball, wir hatten das ja in der Folge davor, beim Pull, gepullt ist?
Naja, genau weiß ich das dann halt natürlich nicht. Richtig. Aber wenn ich dann, nee, aber ich glaube, darum geht es ja halt auch gar nicht unbedingt, dass man jetzt genau jetzt in einen technischen Gedanken verfällt. Also ich weiß ja genau, worauf du hinaus willst, ja, und dass es ja halt auch eher riskant ist, wenn man jetzt nicht zu viele Gedanken macht. Aber ich wollte es halt einmal so umdrehen, weil ich könnte mir zum Beispiel auch mehr Gedanken zu meinen guten Schlägen machen. Also das wäre ja zum Beispiel eine Maßnahme, ne? Warum schenke ich nur den schlechten Schlägen diese Beachtung? Also wenn ich jedem Schlag gleich viel Beachtung schenke, sowohl den guten als auch den schlechten, und ich zumindest mir dann zum Beispiel sage, ah, ich bin da zu hektisch rangegangen oder ich habe den Schlag nicht gut vorbereitet, oder ich versuche beim nächsten Schlag, versuche ich jetzt nochmal in meinem Probeschwung nochmal auf die eine Bewegung zu achten, ja, die mir immer schwer fällt oder so. Das sind ja dann, glaube ich, schon Sachen, die helfen können und auch eine Sicherheit geben. Also selbst wenn es jetzt vielleicht daran nicht gelegen hat, ja, wenn ich einfach für mich weiß, den nächsten Schlag, den will ich jetzt sorgfältiger vorbereiten oder ich will ein bisschen ruhiger schwingen. Also alles so Gedanken, die vielleicht gar nicht zu technisch sind, sondern die halt einfach nur, sag ich mal, ja, eine Scheinsicherheit ist ja jetzt auch wieder total negativ, ne? Aber ich hoffe, du verstehst, was ich damit so versuche auszudrücken.
Ja, ich kann dich da schon verstehen. Und ja, in gewisser Weise ist es ja auch richtig. Aber auf der anderen Seite muss man so reflektiert sein auf dem Platz, dass man dann diesen schlechten Schlag, da kann man sich gerne technische Gedanken drüber machen. Aber man verliert trotzdem so diesen Fokus aus dem Spiel, also man verliert seinen Fokus, so, und zwar sich auf das Spiel zu konzentrieren. Man muss halt auch akzeptieren, und das muss man vor der Runde sich immer wieder einreden, dann wird es irgendwann auch so sein, man muss akzeptieren, dass man schlechte Schläge macht. Dass man Schläge macht, die auch wirklich schlecht sind, die richtig schlecht sind. Aber wenn man daraus seine Lehren zieht, vielleicht nach der Runde, nicht während der Runde, sondern nach der Runde sich überlegt, okay, an Loch 3 habe ich den halt links weggehauen, woran hat es gelegen? Dann kann man danach dann nochmal das selbst vielleicht analysieren oder mit dem Pro analysieren oder mit seinem Mitspieler oder so. Aber auf der Runde ergibt das für mich keinen Sinn, weil mein Fokus liegt dann nur auf diesem schlechten Schlag und überhaupt nicht mehr auf dem, was vorher war, nämlich dem positiven Ding, die ich ja durch meine Runde durchziehen will. Und ich glaube, dann verliert man halt diesen Fokus auf das Golfspielen und fängt dann an zu denken.
Ja, das stimmt. Also wir haben ja darüber auch schon mal gesprochen, dass man Golf spielt, ne, und nicht irgendwie versucht, das technisch abzuarbeiten oder irgendwie sowas. Also dass man sich halt aufs Spiel einlässt. Deswegen verstehe ich total den Punkt. Ich glaube, dass das vielleicht auch so mit dem eigenen Können und dem Einschätzen der Stärken und Schwächen zu tun hat. Also wenn ich zum Beispiel genau weiß, was gerade mein Problem ist, dann kann das ja halt auch eine Sicherheit geben, zu sagen, okay, ich versuche darauf zu achten. Aber auf der anderen Seite, also mir hilft es halt auch zum Beispiel total dieser Gedanke, dass wenn ich einen schlechten Schlag habe, dass ich dann denke, ja, okay, dann ist der jetzt da. Und wenn ich dann zum Beispiel den zweiten schlechten Schlag in Folge habe, dass ich mir dann sage, na, zum Glück sind die jetzt alle auf einer Bahn, ja, und nicht irgendwie verteilt. Also auch das Positive daraus zu ziehen und das einfach auch abzuhaken. Also worauf ich, glaube ich, hinaus wollte, ist, diesen Schlag abzuhaken und sich nicht damit die ganze Zeit zu beschäftigen, dass der halt, ja, dass alle Gedanken sich halt nur um diesen Fehlschlag kreisen, sondern dass man irgendwie für sich selber eine Strategie findet, schlechte Schläge abzuhaken. Also entweder dadurch, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass man sagt, naja, die gehören einfach dazu, ja, also einfach abgehakt. Oder das andere, dass ich halt eine Antwort für mich finde, ja, war halt zu hastig. Und dann muss ich auch nicht mehr drüber nachdenken.
Klar, es kommt ja auch immer auf den Spielertypen drauf an, ne?
Genau, deswegen meine ich ja, dass man einfach so eine Strategie für sich selber findet, die halt auch funktioniert.
Auf der anderen Seite ist es auch so, das erlebe ich auch immer wieder viel, dass viele Leute mich fragen, Mensch, jetzt lief das auf der Driving Range alles so super mit dem Driver, aber auf dem Platz irgendwie an Loch 3 und an Loch 10 habe ich halt immer so große Probleme mit dem Driver. Ich hau das Ding dann immer irgendwie links ins Aus, weil das ist immer schon die letzten Runden und Wochen und Monate passiert. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, was ich machen soll. Und dann gibt es auch immer so eine ganz einfache Variante, dass man einfach dann an Loch 3 und an Loch 10 kein Driver abschlägt. Das ist das Einfachste. Einfach zu sagen, ich nehme Holz 3, Holz 5, Holz 7, Eisen, Hybrid, was auch immer, um wieder in mein Spiel hineinzukommen, um diese negativen Gedanken rauszukriegen. Und das ist ja, hat ja auch etwas mit dem Transfer von der Driving Range auf den Platz zu tun, weil ich ja auf der Driving Range zwar meinen Driver gut treffe, aber auf dem Platz an bestimmten Löchern weiß, ich treffe ihn zwar, aber ich hook ihn immer nach links weg ins Aus oder ich slice ihn rechts aus. Ja, und dann das hinzukriegen, zu sagen, okay, jetzt nehme ich hier mein Holz und kein Driver und spiele den Ball mal ganz entspannt nur auf die Bahn, das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie gehe ich mit diesen Situationen um, wie schiebe ich mein Ego auch beiseite. Ja, dass nicht andere sagen, oh, jetzt nimmst du hier keinen Driver, was bist du denn für eine Lusche? Sondern, dass ich sage, nee, ich bleibe bei meinem Holz 5, den spiele ich jetzt nach vorne, damit ich erst mal im Spiel bin. Und das ist ja auch etwas, was ich mir ja auch dann auf der Driving Range im Grunde trainieren kann, um dann den Transfer gerade für diese zwei Löcher, jetzt, wie ich es im Beispiel genannt habe, hinzubekommen, indem ich auf der Driving Range auch ein paar Mal mit dem Holz 5 abschlage, um mir da eine Sicherheit zu geben. Und dann da auch sehe, okay, mein Holz 5 ist gar nicht so kurz, es ist schön gerade, ich fühle mich wohl damit und es ist trotzdem immer noch, ich sage jetzt mal 160, 170 Meter lang, was immer noch besser ist, als ihn links ins Aus zu hucken oder rechts in den Bunker zu slicen.
Ich glaube, dieser Aspekt, dass man hinter seiner Entscheidung steht, also wenn ich halt den Driver zücke und denke, naja, hoffentlich geht das gut. Ja. Ja, dann geht das bestimmt nicht gut. Ja, in ganz vielen Fällen nicht.
Dann ist schon zu spät.
Aber wie kann ich denn das irgendwie auf die Range übertragen? Also, wenn ich da jetzt bin, kann ich mir natürlich irgendwie die Bahn vorstellen. Ne? Das wäre so eine Option. Aber dann halt zu sagen, na, ich versuche jetzt mal irgendwie mit dem Holz 5 zu schlagen, das ist ja jetzt per se erstmal noch nicht platznah, ne?
Ja, es ist in dem Sinne schon platznah, wenn ich, wie du ja schon gesagt hast, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, mir vornehme, diese Löcher ganz speziell zu trainieren mal. Dass ich sage, okay, Loch 3, Loch 10 stelle ich mir jetzt vor, ich starte jetzt mit meinem Driver, mit meinem Holz 5, ich mache jetzt meine normalen Routinen, ja, und dann versuche ich mir einen Korridor vorzustellen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit auf der Driving Range zwischen zwei Fahnen durchzuspielen, zwischen zwei Zielen durchzuschlagen, vielleicht auch mit Sticks sich ein Tor zu bauen für die Startrichtung, dass man sagt, okay, da muss mein Ball jetzt erstmal gerade durchstarten. Das gibt mir ein großes Vertrauen, wenn ich das immer und immer und immer wieder auf der Driving Range trainiere und mir das immer wieder ins Gefühl hole, immer wieder in mein Bewusstsein, was dann daraus ja resultiert ist, dass das auch im Unterbewusstsein sich verankert und stark vorhanden ist, was mir dann wieder auf dem Platz hilft, mit Selbstvertrauen das Holz 5 an Loch 3 und an Loch 10 zu schlagen.
Also ich habe eine sehr lebhafte Fantasie und ich kann mir das ganz gut vorstellen, so mit den Bahnen.
Ja.
Aber ich muss natürlich auch zugeben, dass auch so eine Optik von einem Golfplatz natürlich auch total beeindruckend wirken kann. Also jetzt vielleicht nicht beim Heimatplatz, den man halt sich mal gespielt hat, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf einem fremden Platz ist, ist es ja ganz oft so, dass wenn man dann zum Ball läuft, dass man denkt, ach so, hier ist ja eine riesige Fläche, wo der Ball ausrollen kann. Doof, dass ich gar nicht hierhin gezielt habe, sondern dass ich irgendwie versucht habe, dorthin zu spielen. Ne? Das sind ja dann auch noch so Sachen, die, finde ich, auch oft eine Rolle einfach spielen. Und deswegen ist ja vielleicht halt auch eine Maßnahme, vielleicht einfach mal auf dem Platz eine Trainingseinheit zu machen und nicht immer nur auf der Range.
Auf jeden Fall. Also man muss auch mal mit seinem Golflehrer auf den Golfplatz gehen, dass man mal sagt, komm, ich buche dich mal für 2-3 Stunden, lass uns mal ein neues Loch gemeinsam gehen und dann gucken wir mal, was wir da verändern können. Und das nicht technisch gesehen, sondern halt taktisch gesehen. Das mache ich ja auch immer viel auf meinen Golfreisen, dass ich mit meinen Schülern dann halt spiele, sie beobachte, zwischendurch immer mal so 1-2 kleine Taktiktipps gebe, aber vor allem dann am Abend oder am nächsten Tag auch viel über diese Runden spreche und dann auch viele Tipps gebe und dann auch sage, okay, in der nächsten Runde probieren wir einfach mal an dem Loch jetzt nicht den Driver, sondern wir nehmen mal das Holz 5 oder Holz 3, weil der Driver ist jetzt von euch immer ähnlich lang gewesen und immer irgendwo in der Nähe des Bunkers zur Ruhe gekommen oder im Bunker meinetwegen. Wenn ich kürzer bin, 20 Meter, habe ich immer noch einen guten Schlag ins Grün. Also das hängt natürlich auch wieder viel mit der Platztaktik dann zusammen. Deswegen Training auf der Range im Winter, super, um am Schwung zu arbeiten, aber jetzt sollten wir langsam anfangen, das Wetter zu nutzen, auf den Platz zu gehen. Ich denke mal, es sind auch langsam wieder überall Sommergrüns und viel spielen, viel sich Gedanken machen über das Spiel, viel Fokus auf das Spiel legen, nicht auf die Technik, weil die Technik hat sich ja über den Winter automatisiert, sondern jetzt geht der Fokus dahin zu sagen, okay, ich lerne meinen Platz wieder kennen, ich lerne meine neuen Längen kennen auf dem Golfplatz und ja, der Fokus liegt dann halt darauf, den Platz kennenzulernen, Längen kennenzulernen und zu spielen.
Wenn ich jetzt nicht mit meinem Pro auf die Runde gehe, dann kann es ja zum Beispiel auch eine ziemlich gute Maßnahme sein, einfach mal mit 2 Bällen die Runde zu spielen. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich schlage jetzt hier mit dem Driver ab, mache ich den ersten und den zweiten, den spiele ich jetzt mit meinem Hybrid. Und dann vergleiche ich mal, ja, wie sieht das aus? Und dazu gehört natürlich dann halt auch, dass man sich vielleicht auch ein paar Notizen macht. Ne?
Auf jeden Fall eine gute Idee, 2 Bälle zu spielen, mit 2 unterschiedlichen Schlägern abzuschlagen, dann mal zu gucken, wie sind tatsächlich die Unterschiede. Was dabei immer sehr gut ist, sind natürlich einige Analyse-Apps, die man benutzen kann, aber man kann das natürlich auch alles händisch machen, dass man sagt, wenn ich jetzt mit dem Driver abschlage, liegt mein Ball auf Loch 1 Höhe Bunker. Wenn ich mit meinem Holz abschlage, lege ich etwas davor und ich schaffe es trotzdem, mit dem zweiten auf dem ersten Loch nah ans Grün oder sogar aufs Grün zu kommen, wobei ich früher immer gedacht habe, das wäre gar nicht möglich, weil das sieht so weit weg aus. Aber wenn man das mal ausprobiert, dann ist es gar nicht mehr so weit weg und man verbessert sich ja auch über den Winter oder hat sich verbessert. Dementsprechend ist das auch eine Maßnahme, um sein Spiel vielleicht ein kleines bisschen zu verändern, um taktischer vorzugehen und um dieses positive Gefühl von der Driving Range mitzunehmen auf den Platz.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist
ne?
Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Was wir haben wollen. Und wenn man immer Analyse betreibt, sich diese Sachen aufschreibt, kontinuierlich, kriegt man ja ein Selbstvertrauen. Also ich habe zum Beispiel immer für meine Prüfung immer alles aufgeschrieben. Ich habe darüber gelernt, einfach nur übers Schreiben, weil dadurch ist es immer im Gewissen geblieben oder hat sich besser eingeprägt. Und das ist natürlich bei einer Analyse auf dem Platz natürlich auch sehr gut.
Na, vor allem dadurch dreht sich ja das Ganze. Dann ist es ja nicht das Bild, ich trainiere auf der Range und dann gucke ich mal, wie gut es auf dem Platz läuft, sondern ich gehe eigentlich den umgekehrten Weg, dass ich gar nicht einen Transfer von der Range auf den Platz habe, sondern dass ich den Transfer umdrehe, dass ich sage, der Platz, das ist mein natürliches Reservat, in dem ich mich bewege. Und dadurch, dass ich halt feststelle, an welchen Stellen ich Schwierigkeiten habe, weiß ich dann halt auch, was ich ganz gezielt trainieren muss. Und dann wird ja auf einmal ein Schuh draus.
Ja, das ist ja genau das Thema mit der Analyse, was du ja angesprochen hast. Wenn ich nicht weiß, was ich trainieren muss, brauche ich jetzt, sage ich mal ganz überspitzt, eigentlich auch gar nicht viel trainieren. Denn ich lege meinen Fokus ja gar nicht auf das Wesentliche, sondern ich lege meinen Fokus auf alles. Und das bringt mich irgendwann durcheinander. Deswegen sind Analysen sehr, sehr wichtig. Wenn man sich das nicht merken kann, sollte man nach jedem Loch oder nach jedem Schlag das aufschreiben. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, du, vielleicht hast du es schon gesehen auf Netflix hier, die Full Swing, die Doku-Serie über die PGA Tour. Hast du es gesehen?
Ich habe kein Netflix.
Achso. Matthew Fitzpatrick hat letztes Jahr die US Open gewonnen und da ist auch ein Bericht über ihn dabei, da wird er auch gezeigt. Und er hat seit seinem 15. Lebensjahr, ich glaube, es war das 15. Lebensjahr, jeden einzelnen Golfschlag, den er auf dem Golfplatz gemacht hat, analysiert, aufgeschrieben. Und ich glaube, er ist jetzt 28 oder so. Also 13 Jahre lang jeden einzelnen Golfschlag aufgeschrieben, um besser zu werden. Um herauszufinden, okay, ich habe die letzten 20 Runden immer meinen Driver rechts gehauen. Woran liegt das? Das ist immer mehr geworden und mehr, dann kann ich daran arbeiten. Und das ist jetzt das, was du halt gesagt hast, dieser Transfer nicht von der Range auf den Platz, sondern vom Platz auf die Range. Und so kriege ich dann ja wieder, dann drehen wir das wieder um, kriege ich dann ja, wenn ich die Fehler auf der Range ausmerze, kriege ich ja wieder ein positives Gefühl, ein Selbstvertrauen, was ich dann mit auf den Platz nehmen kann und weiß, okay, ich hau meinen Driver nicht immer rechts, sondern jetzt hau ich ihn mal gerade oder sogar leicht links, was ja sehr, sehr positiv ist. Deswegen ist das ja immer ein Transferkarussell, so wie im Fußball.
Ja, also ich glaube einfach dieser Aspekt, den du jetzt auch gerade angesprochen hast, dass wenn ich auf dem Platz bin und eine Situation habe und sage, hey, genau das habe ich geübt, das gibt dir so eine Sicherheit. Und wenn man dann halt natürlich auch noch im Training einfach so einen routinierten Ablauf hat für so eine Situation, dann kann es eigentlich kaum noch schiefgehen.
Ja, kann es kaum noch schiefgehen. Es kann immer was passieren, ganz klar. Aber es passiert einfach viel, viel weniger. Und was auch immer noch ganz wichtig ist, was ich vorhin am Anfang sagte, halt auch wissen, dass man halt einen schlechten Schlag macht, ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde.
Ja, genau. Also selbst wenn ich super trainiert habe, toll vorbereitet bin, manchmal ist das ja wirklich so ein halber Zentimeter, der dann halt entscheidet, ob der Ball super fliegt oder halt eben nicht. Ne? Und dafür haben ja, jetzt, ich nehme dich jetzt mal aus, ja, aber wenn ich so mal auf mich gucke, habe ich natürlich nicht diese Qualität, ja, dass ich dann halt einfach da immer super an den Ball rankomme.
Die habe ich auch nicht.
Und das halt auch zu akzeptieren, ist, glaube ich, halt auch wichtig, ja, dass man das halt auch realistisch einschätzt. Also nur, weil halt mal ein Fehlschlag und selbst wenn dann der zweite hinterherkommt, dass man sich da halt auch nicht aus der Ruhe bringen lässt, weil man halt weiß, ich habe das doch geübt, ja, und ich weiß auch, wie es geht.
Also ich habe auch nicht immer den perfekten Schlag oder den perfekten Ballkontakt, weiß Gott nicht, weil das funktioniert nicht. Und ja, ich spiele nun relativ wenig Golf auf dem Golfplatz, muss ich sagen, was ich sehr schade finde, weil ich es einfach häufiger machen würde. Aber ich nutze dann immer so ein bisschen auch die Zeit, wenn ich auf Golfreisen bin, dass ich dann halt auch mitspiele und dann immer auch bei mir gucke, was könnte das große Problem sein. Und ich stelle immer wieder bei mir fest, dass ich einfach viel zu sehr darüber nachdenke, eine gut aussehende, perfekte Bewegung zu machen. Das habe ich jetzt vor 4 Wochen festgestellt, als wir uns da auf Teneriffa getroffen hatten. Das hatte ich letztes Jahr in der Türkei festgestellt. Und als ich einfach viel mehr mich darauf konzentriert habe, mein, ich sage jetzt mal, meinen Körper entspannter an den Ball zu stellen, meine Muskeln lockerer zu lassen und auch zu akzeptieren, dass jetzt gleich ein Fehlschlag passieren könnte, umso besser habe ich Golf gespielt. Umso weniger habe ich darüber nachgedacht, dann nach dem Schlag, oh Gott, jetzt ist er leicht links im Semiraff oder jetzt liegt er leicht rechts im Semiraff oder sonstiges oder liegt mal im Fetten. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe einfach das dann akzeptiert, weil ich vorher schon viel, viel entspannter war, körperlich, geistig, wie aber auch körperlich, was ganz wichtig ist, weil wenn ich immer an den perfekten Schlag denke, dann zerreißt es mich auf dem Golfplatz und dann will ich diesen Schlag unbedingt machen. Dieser perfekte Schlag wird irgendwann kommen, gar keine Frage. Aber in den meisten Fällen passiert er sowieso nur einmal auf einer Golfrunde. Und die anderen Schläge sind alle gut, bis sehr gut, aber nicht perfekt. Und das ist völlig in Ordnung, denn wir betreiben eine Sportart, die extremst schwierig ist, koordinativ schwierig. Wir haben jede Situation nur einmal in unserem Leben. Wir machen jeden Schlag nur einmal in unserem Leben. Deswegen, wir müssen auch Abstand nehmen von diesem perfekten Schlag, den wir vielleicht denken, auf der Driving Range gemacht zu haben, dass wir den jetzt unbedingt jedes Mal auf dem Golfplatz machen müssen. Das ist ein ganz anderes Spiel, weil, was ich vorhin sagte, auf der Range haben wir 30 Bälle, auf dem Platz haben wir nur einen einzigen Ball. Wir haben auf der Range keine engen Fairways, wir haben auf dem Platz vielleicht enge Fairways. Ja? Also deswegen locker an die Sache rangehen, Muskeln auch lockern, vorher vielleicht waggeln, vorher über eine Atmung das machen, diese negativen Gedanken aus dem Körper rauskriegen, diese Festigkeit aus dem Körper rauskriegen. Da gibt es ja verschiedene Varianten, verschiedene Methoden, um das hinzubekommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann das Golfspiel auf dem Platz wesentlich besser wird. Vielleicht fliegt der Ball dann nicht ganz so weit, was ja auch manchmal so ist, ja, mein Ball muss unbedingt weit fliegen, dann werde ich jetzt halt fest und gebe mehr Gas. Aber dafür ist er konstant, dafür ist er gerader, dafür habe ich mehr Freude, weil meine Bälle einfach fliegen, gerader sind und am Ende sind sie automatisch länger.
Das, was du gerade mit dem perfekten Schlag beschrieben hast, das hat ja ganz viel auch mit einer Erwartungshaltung zu tun oder einem eigenen Anspruch. Und das Ergebnis eines Schlags, das kann ich ja gar nicht kontrollieren. Also selbst wenn ich ihn perfekt treffe, landet der dann halt auf dem Fairway im Divot. Und ja. Ne, also ich kann es halt gar nicht kontrollieren. Was ich aber kontrollieren kann, das ist die Vorbereitung des Schlages. Und ich glaube, dass das vielleicht halt auch ein Hebel sein kann, dass man halt sagt, ich versuche jeden Schlag perfekt vorzubereiten. Weil das ist halt etwas, was ich kontrollieren kann. Und ja, und am Ende klappt es dann halt vielleicht nicht und ist egal. Dann kann ich halt den nächsten Schlag wieder perfekt vorbereiten. Also das ist dann, glaube ich, auch nochmal so ein ganz gutes Hilfsgerüst, um auf dem Platz halt sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ne? Weil das sind ja halt auch ganz oft, klar, das eine ist so die innere Einstellung und ein anderer Punkt sind natürlich äußere Faktoren, die eine Rolle spielen können. Und du hast ja jetzt die Doku auf Netflix angesprochen. Ich hatte mir jetzt gerade vor kurzem bei Sky so eine Doku angeguckt zu Tiger Woods. Kennst du die? So eine zweiteilige?
Ja.
Ja, kennst du?
Ja, okay. Ja.
Ja. Und da fand ich halt so krass, da hat ja der Vater von Tiger Woods, der hat immer, wenn Tiger Woods geputtet hat als Kind, hat der in der Hosentasche mit Schlüsseln oder mit Münzen geklimpert oder ist in die Puttlinie gelaufen, hat einfach genervt, ne? So dass er das halt wirklich dann irgendwann gelernt hat auszublenden. Also welche anderen Folgen das dann irgendwie so hatte auf seiner Gefühlsebene, da müssen wir jetzt ja nicht vertiefen. Aber das ist, zeigt, glaube ich, ganz gut diesen Unterschied, ne, von Situation auf der Range. Da bin ich in meiner Box, ja, da guckt keiner zu, da bin ich halt für mich alleine. Da habe ich halt nicht diesen Druck im Vergleich zu dem, was halt alles auf dem Platz passieren kann.
Ja, das ist das beste Training. Situation auf der Range nachstellen oder einen darauf vorbereiten, was dann auf dem Platz passiert. Nun ist diese Doku natürlich extrem krass, weil sie wirklich das wahre Leben von Tiger zeigt, wie es damals war. Aber wenn man ihn heute sieht, der ist ja so fokussiert. Und wenn man überlegt, wie viele Tausende von Menschen diesem Golfer pro Runde folgen, was da für ein Medienauflauf ist. Und er spielt immer noch. Gerade vor 2-3 Wochen hat er ja, oder 4 Wochen, diese Genesis Invitational gespielt in Los Angeles, hat er ja auch gut performt, hat einen Cut geschafft. Ich weiß nicht, was am Ende bei rausgekommen ist, -6 oder sowas. Aber wenn man das so sieht im Fernsehen, wie viele Hunderte und Tausende von Menschen um ihn herumstehen, ich meine, der braucht einen absoluten Fokus auf seinen Schlag, sonst würde der die Dinger kreuz und quer hauen.
Und die anderen herumstehen ist ja noch das eine. Also ich meine,
die grölen ja dann rum. Guck dir Phoenix an, das 16. Loch da, ne? Zum Beispiel. Ja,
von mir aus, lass die laut sein. Ich glaube, was halt viel, viel schlimmer ist, du bist da gerade in so einem Shitstorm-Skandal, ja, spielst du den Hauptakteur und ja, dieser Punkt, oh, was die Leute von mir denken, ja, da weißt du ja sogar, was die von dir denken, die meisten, ja, ne? Ja. Und also diesem Druck dann halt standzuhalten und es dann halt wirklich zu schaffen, dann auf sich auf sein Golfspiel zu fokussieren, ist natürlich extrem, ne, was der da kann auf dem Platz.
Ja, man kann das ja auch selbst mal mit seinen Kumpels machen auf der Driving Range, einfach mal neben denen stehen und bewusst mal mit Geld klimpern in der Hosentasche oder mit den Schlägern einfach mal ein bisschen rumschwingen oder so. Oder mit den Schlägern so klappern in der Golftasche drin, kann man ja auch vorher mal drüber sprechen. Ist ja auch eine coole Trainingseinheit, weil das lehrt und lernt einen ja auch an, auf dem Platz einfach viel fokussierter zu sein, weil da gibt's ja auch immer so in Anführungsstrichen diese Störenfriede, die einfach unbewusst irgendwas machen, die einfach anfangen zu labern, die auch sabbeln, wenn der andere spielt, sich aber immer selber wollen, dass man ruhig ist und sich auf ihn konzentriert, wenn er spielt. Das sind immer noch mir die Liebsten. Also diese äußeren Einflüsse sind auch ganz, ganz wichtig, um halt in Ruhe auf dem Platz performen und gut performen zu können.
Ja, das mit dem anderen nerven und Krach machen natürlich dann nur, wenn die Range nicht voll ist. Ja. Eine andere Alternative ist natürlich einfach auf dem Platz ein bisschen zu zocken.
Perfekt.
Da vielleicht halt auch Druck aufzubauen, ja, dass man halt sagt, hey, was ich ja immer ganz gerne mag, das ist, dass man Matchplay macht und der Verlierer muss dann auf der letzten Bahn den Caddy spielen, aber also nicht nur Tasche tragen, sondern auch immer schön den Ball aufziehen, den Schläger reichen und so.
Das volle Programm mit rein.
Das volle Programm, ne? Weil das ist dann halt, ja, da ist dann halt die Motivation natürlich ein bisschen größer. Das
ist auch eine gute Idee. Auch eine geile Idee. Ja, und die zocken sowieso. Also, wir haben früher immer gezockt. Wir sind nie auf den Golfplatz gegangen ohne ein Ziel. Wir sind immer auf den Golfplatz gegangen und haben gesagt, komm, wir zocken um die Cola danach. Oder wir gehen aufs Puttinggrün, putten 18 Löcher und pro Loch eine Mark damals oder so. Oder man spielt um 1 Euro oder was auch immer. Keine Ahnung. Man muss sich immer in diese Situation versetzen, wie es halt auf dem Platz ist. Dann klappt auch der Transfer dahin. Dann akzeptiert man diese schlechten Schläge, dann akzeptiert man, dass es laut ist, dass es auch mal hektisch werden kann. Das muss man sich halt alles auf eine gewisse Art und Weise antrainieren und zocken hilft definitiv, um mit Druck umzugehen. Also gar keine Frage. Das ist das Beste, was man machen kann.
So, jetzt haben wir ja eine ganze Menge Punkte schon angesprochen. Also wir haben zum Beispiel angesprochen, dass es wichtig ist, dass man seine Leistung auf der Range realistisch einschätzt. Also nicht nur die guten Schläge wahrnehmen, sondern halt möglichst platznah zu trainieren, indem man sich zum Beispiel auch mal eine Bahn vorstellt und halt auch auf jeden Fall ein Ziel hat. Dann haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auf dem Platz seine Analysen zu machen. Da lernt man natürlich besonders viel und schnell, wenn man zum Beispiel mit 2 Bällen spielt, weil man dann halt einfach auch die Unterschiede feststellen kann. Dass man dann halt auch wieder weiß, was man trainieren muss, damit man halt diesen Transfer umdreht. Also nicht von Range auf den Platz, sondern von Platz auf Range. Dann haben wir jetzt noch so über innere Faktoren wie Druck und äußere, wie Ablenkung, ja, oder Geräusche gesprochen. Und du hast natürlich gesagt, dass es halt ganz, ganz wichtig ist, wie man so sein Training halt auch aufteilt. Was würdest denn du so sagen? Was ist so eine gute Verteilung? Also wenn ich jetzt Range nehme und Platz, wie sollte ich das ungefähr aufteilen?
Ja, es ist, also ich würde auf jeden Fall 40% meiner, ich sag jetzt mal, monatlichen Trainingseinheiten auf dem Platz verbringen.
Also Trainingseinheit oder Golfzeit? Also
ja, Golf, ist jetzt halt die Frage, ob man, sagen wir mal Golfzeit.
So. Genau, also wenn man jetzt halt ein Turnier spielt oder so, dann kann man das ja halt auch als Training sehen, ne? Das lernt man ja.
Also sagen wir mal Golfzeit. Nehmen wir Turniere mal raus, aber sagen wir mal als Golfzeit. So, wenn ich jetzt 40%, dann haben wir halt noch 60% auf der Driving Range, aber da würde ich auch wieder unterteilen und zwar in circa 20% Training im langen Spiel da den Fokus auf den Driver legen und 40% ins kurze Spiel und da den Fokus auf Situationstraining legen. Also Up and Down trainieren, halt Chip-Putt trainieren aus verschiedenen Situationen, versuchen aus verschiedenen Distanzen keinen Drei-Putt zu machen, sondern nur zwei Putts. Versuchen 5 Chips in einen Umkreis von, sagen wir mal, 4 Meter an die Fahne zu spielen. Was auch immer, keine Ahnung. Da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Aber so etwas hilft natürlich dann auch, um wieder auf dem Platz besser performen zu können. Weil die meisten Schläge im Golf machen wir halt ums Grün herum und vom Abschlag. So ein Transportschlag mit dem Hybrid oder mit dem Holz oder mit dem Eisen ist auch wichtig, aber nicht so wichtig wie die anderen Schläge. Deswegen 20% langes Spiel, davon die meiste Zeit aber Driver, 40% Situationstraining ums Grün herum und die anderen 40% auf dem Platz mit Analyse, um dann wieder den Transfer vom Platz zur Range hinzukriegen, um zu gucken, wo lagen dann meine Probleme und darauf dann das nächste Training aufbauen.
Also ich glaube, was halt auch wirklich deine Erkenntnis ist, dass selbst eine Runde mit Freunden trotzdem halt einen Trainingseffekt haben kann.
Ja.
Also wenn man halt einfach sagt, naja, eigentlich habe ich mir da jetzt nie so Gedanken gemacht. Ich habe halt nur gesehen, Training ist gleich Range. Ja, das ist ja schon mal die erste Erkenntnis. Ja schon, aber vor allem halt Kurzspielbereich.
Ja.
Und dass man dann halt aber auch sagt, selbst wenn ich einfach nur so eine Privatrunde spiele, dass ich da halt das auch als Trainingseinheit ansehe. Und das kann ich halt entweder als Trainingseinheit ansehen, dass wenn ich alleine spiele, mit 2 Bällen spiele, eine Analyse mache, ja, das halt auswerte, oder dass wenn ich halt mit anderen spiele, dass ich zum Beispiel zocke, halt auch ein guter Trainingseffekt. Oder sage ich mal, ja, da ich kenne die nicht, ja, ich habe da irgendjemanden mit im Flight, da kann ich ja dann nicht mit 2 Bällen spielen, da werde ich ja blöd angeguckt. Und wenn ich dem halt dann vorschlage zu zocken und den auch nicht gar nicht kenne, das ist ja jetzt vielleicht dann auch nicht so angebracht, ja. Sondern, dass ich dann halt diese Runde halt zumindest so nutze, dass ich zum Beispiel mir Notizen mache, ja, wie viele Putts habe ich benötigt, eine Rundenanalyse, wir haben auch schon über Apps gesprochen, mit denen man das auswerten kann, damit ich dann halt auch einfach wieder weiß, was ich auf der Range dann halt wieder üben muss. Oder dass ich sage, auf der Runde versuche ich meine Schlagvorbereitung zu trainieren. Ja, dass ich halt immer versuche, meine Routine anzuwenden. Das sind ja auch so kleine Aufgaben. Das bekommt der andere ja gar nicht mit, ne, wenn man das halt versucht umzusetzen.
Genau, muss man ja auch nicht erzählen, sondern man macht es dann einfach.
Genau. Eigentlich ist es ja schon so eine Fehlvorstellung. Warum funktioniert der Transfer nicht? Weil wir ja schon darüber gesprochen haben, es gibt halt in mehrere Richtungen diesen Transfer.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man halt ein paar dieser Tipps berücksichtigt, dann dürfte das doch bestimmt besser laufen.
Auf jeden Fall. Man muss es halt immer wieder kontinuierlich trainieren und anwenden. Und wer besser werden will, der sollte das tun. Weil es gibt, glaube ich, einen ganz guten Weg, um besser zu werden, wie wir es jetzt besprochen haben. Aber man muss es halt anwenden und ja, wichtig ist halt, was du vorhin auch eingeworfen hast, die Analyse, um halt, wie gesagt, diesen Transfer nicht nur von der Range auf den Platz, sondern auch vom Platz auf die Range zu kriegen. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, um sich kontinuierlich zu verbessern, um dann auf dem Platz den Fokus mehr auf das Spielen und weniger auf die Technik und die schlechten Schläge zu legen.
Ja, das war doch eine schöne Zusammenfassung. Hast du noch einen weiteren Tipp zum Abschluss?
Einen Tipp habe ich noch. Den habe ich aus meiner Amateurzeit mitgenommen, den versuche ich jedem oder will ich eigentlich jedem Schüler, jedem Golfer gerne näher bringen. Das ist im Grunde nicht die Fahne unbedingt anspielen, sondern versuchen, entweder Mitte grün zu spielen oder hinter die Fahne, um dann sicher mit 2 Putts, maximal 2 Putts von grün gehen zu können. Das ist aber ein rein taktischer Gedanke.
Auch ein Aspekt, der vielleicht im Training so ein bisschen untergeht, aber könnte man ja sich zum Beispiel vornehmen, auf der nächsten Runde, die man spielt, mal genau das umzusetzen. Ist ja auch wieder was, was man trainieren kann.
Genau.
Ja, worüber reden wir denn dann in Folge 167?
Genau, in Folge 167 geht es um lange Eisen oder doch lieber ein Hybrid. Wir hatten schon mal eine Folge, wo wir Hybrid- und Fairway-Hölzer verglichen haben. Und jetzt geht es um lange Eisen oder lieber ein Hybrid.
Da freue ich mich auf deine Tipps zur Schlägerwahl.
Genau, da freue ich mich auch drauf. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir hören uns in Folge 167.
So machen wir das. Tschüss.
Ciao.